was für ein toller Tag heute ist. Und ich freue mich so, dass ihr mit dabei seid, weil wir haben heute hier ein Mit den Waffeln einer Frau Sommer-Spezial. Mhm. Und Clemens, wir haben uns was einfallen lassen.
Ja, wir haben nämlich dieses Mal Spezialisten in den Sommer geholt. Menschen, die eben nicht so sehr im Rampenlicht stehen, aber wahnsinnig interessante Sachen machen.
Ja.
Zum Beispiel Professor Dr. Ulrich Walter.
Ja.
Der war schon mal im All.
So, der war im All, ist schon eine Weile her, aber der kann uns genau erzählen, alles, was da oben passiert. Also, was passieren würde, wenn so eine Raumschiffkapsel sich öffnen würde, wie lang man dahin fliegt, wie schnell man fliegt, was man sieht. Wir haben ganz praktische Dinge geklärt, die ja jeder Mensch auch wissen möchte.
Duschen.
Vom Klogang bis zur Dusche, was passiert mit Wasser, all diese Dinge. Er war oben, um Experimente zu machen und auch von diesen Experimenten wird er uns erzählen. Und ich sag euch eins, und das kann man nicht nach jeder Waffelfolge sagen. Wenn ihr diese Folge gehört habt, seid ihr ein bisschen schlauer.
Und noch kurz hinzugefügt, fand ich auch ganz spannend, der Mann hat richtig Meinung, zum Beispiel Katy Perry, ne, war ja vor kurzem im All, oder Elon Musk, fand ich schon, also nochmal was gelernt mit dazu. Toll.
Absolut. Also, es lohnt sich reinzuhören, jetzt geht's los mit den Waffeln einer Frau, heute mit Professor Ulrich Walter.
Mit den Waffeln einer Frau, ein Podcast von Barbaradio.
Heute klären wir die Frage, ob ich meinen kleinen Podcast eigentlich auch mal ins All raussenden sollte, weil wir werden vielleicht heute die Frage klären, ob mein Podcast auch im All gehört werden kann. Weil wir haben uns einen Mann eingeladen, der weiß alles. Er ist nämlich Astronaut und er ist Professor und er weiß alles über Luft- und Raumfahrt. Herzlich willkommen, Dr. Ulrich Walter!
Ich grüße Sie, Frau Schöneberger, hier aus München.
Wir kennen uns ja schon, Herr Walter.
Ja,
und ich hatte schon mal die Gelegenheit, mit Ihnen zu sprechen.
Aber
und ich
Sie
konnte nie all meine Fragen
aus.
Loswerden.
Sie sehen mir fremd aus. Sie haben da irgendwas auf dem Kopf. Zwei zusätzliche Augen. Wie ein Alien.
Ja. Ich weiß. Für all die, die uns nicht sehen können, sondern nur hören, ich habe wirklich mich extra für Herrn Walter ein bisschen präpariert und habe mir so kleine Alien, wie sagt man da, so ein Haarreif irgendwie.
Genau. Und naja. Sie sieht so cool aus. So richtig cool.
Es ist sozusagen ein verzweifelter Versuch, ein sehr komplexes Thema ein bisschen einfacher runterzubrechen, als es dann vielleicht am Ende ist.
Also jetzt kommt die Frage endlich.
Also zunächst mal, wir sind ja hier bei den Waffeln einer Frau und ich muss Ihnen jetzt einmal zeigen, was meine Redaktion vorbereitet hat, nämlich Waffeln allgerecht zubereitet. So sieht das Ganze aus. Es sind pürierte Waffeln, die man sozusagen als Astronautenkost zu sich nehmen kann.
Ich würde sagen, Sie haben sie nicht alle an der Waffel, Frau Schöneberger.
So, ich probiere einfach nur mal, das ist aber wirklich geil, ist einfach Teig, oder? Mm, I love it. Mm, schön püriert, herrlich, auch altersgerecht. Ja. Mm, jetzt fangen wir mal an. Herr Walter, haben Sie schon als Kind gesagt, Mama, wenn ich groß bin, möchte ich mal ins All fliegen?
Das ist eine der meistgestellten Fragen. Die Antwort lautet nein. Und die Antwort ist deswegen ein Nein, weil als ich jung war, gab es noch keine deutsche Raumfahrt.
Es gab noch gar kein All.
Es gab mal All und die Amerikaner und Russen flogen, aber doch nicht die Deutschen. Wissen Sie, Raumfahrt, da war es so aus einer anderen Welt, so ein Paralleluniversum. Nein, nein, das war für mich außerhalb der denkbaren Möglichkeiten. Aber als in den 80er Jahren die Deutschen sagten, wir wollen jetzt auch Raumfahrt machen und suchen Astronauten, übrigens Wissenschaftsastronauten, ich bin ja Wissenschaftler. Ich meine, was können Sie sich da anderes vorstellen? Ich habe gesagt, klar, Wissenschaft im Weltraum ist genau das, was ich machen müsse und habe mich direkt beworben.
Und dann wurden Sie, ich meine, man gibt ja immer so Zahlen an und so, aber es waren ja knapp 1800 Bewerber, aus denen Sie dann ausgewählt wurden. Das heißt, jetzt nochmal grob zusammengefasst, ich meine, wir reden über die 80er Jahre, das heißt, Sie hatten nicht nur wahnsinnig was im Kopf, sondern Sie hatten auch noch einen super Body. Offensichtlich.
Nein, ich hatte Glück und ein super Body.
Mein Gott, wir lernen uns zu spät kennen, Herr Walter.
Ja, aber das muss man wirklich bedenken. Wenn ich 5 Jahre älter gewesen wäre, wäre ich vielleicht gar nicht mehr genommen worden. Und 5 Jahre vorher war ich noch kein guter Physiker, Wissenschaftler, denn ich hatte noch nicht promoviert. Und das sehen Sie bei allen ausgewählten Astronauten. Sie müssen wirklich in so einen Zeitslot fallen. Mhm. Also Sie müssen gut sein und in den Zeitslot fallen. Und Sie müssen Deutscher sein und nicht Spanier oder wie auch immer. Und all diese Dinge müssen zusammenkommen. Insofern gehört wie immer im Leben viel Mut, viel Risiko und viel Glück dazu.
Jetzt für all die da draußen, die gerade sagen, ich bin kurz vor der Promotion in Physik und habe einen Wahnsinnsbody beieinander. Ich bin irrsinnig fit. Muss man denn noch sonst Kriterien erfüllen? Ich erinnere mich, ich hatte einen Freund, der wollte unbedingt Pilot werden und der hat es irgendwie um 2 Zentimeter damals, also nicht Astronaut, sondern ganz normaler Pilot.
Ja.
Und damals musste man eine bestimmte Größe haben, da durfte man keine Brille haben, all diese Dinge.
Stimmt. Ist heute genauso. Sie dürfen nicht über 93 oder 94 groß sein, aber auch nicht kleiner, ich glaube als 1,80 oder so. Ja, das gibt's immer noch. Aber viel wichtiger ist die medizinische Historie. Das heißt also, was hatten Sie für Krankheiten gehabt? Waren Ihre Eltern krank? Welche Krankheiten? Ist Ihr Vater an Herzinfarkt gestorben oder irgendwas? Und das geht bis zurück zu den Ureltern, wie auch immer. Da müssen Sie ganz genau, also die körperliche Gesundheit spielt eine große Rolle.
Große Rolle,
dann
klar.
Jede Menge Auswahltests, also wie soll ich sagen, Intelligenztests halt, ne? So ganz typisch, was man normalerweise macht. Da wird großer Wert drauf. Sprachen wird auch großer Wert haben, man muss perfekt Englisch können. Übrigens kein Russisch, das lernt man später erst. Technik muss man gut kennen, Physik müssen sie gut kennen. Also das wird alles abgefragt im Test, die mehrere Monate lang dauern. Dann natürlich auch physische Tests. Sie kennen das Zentrifugefahren, aber auch andere
klar,
physische Tests.
Klar, kenne ich, klar.
Haben sie auch schon gemacht.
Ja, sicher.
Ne?
Ja, bin ja immer in der Zentrifuge. Zumindest sieht mein Gesicht so aus, als wäre ich's.
Ja, und sie wurden schon so weit rausgeschleudert, dass sie schon Aliens sind. Ich musste einfach nochmal zurückkommen, weil sie so wirklich sehen. Also wenn die Zuhörer jetzt zuhören, werden wirklich zwei ganz lustige zusätzliche Augen oben über den Haar und sieht aus wie ein Alien, hat also insgesamt 4 Augen, wenn man mal die Hühneraugen weglässt. Also sie sind wirklich lustig.
Herr Walter, zurück zu Ihrem Körper. Mich interessiert ja, ist denn in der heutigen Zeit, kann man es sich auch als Raumfahrt sozusagen Behörde und Unternehmen nicht mehr leisten, nicht gleich wie Männer und Frauen auszubilden? Oder ist es inzwischen, sind die Frauen da gleichgezogen?
Ja. Also tatsächlich gibt es bei der Auswahltest überhaupt keine Unterschiede. Wo es einen Unterschied gibt, ist bei den Bewerbungen der Frauen. Es ist immer so, dass auf 5 Männer nur eine Frau sich bewerben. Und wenn sie sich nicht mehr bewerben, dann kann man auch nicht mehr auswählen.
Ja, okay.
Das ist das Problem. Ich bin ja Professor in Raumfahrttechnik und das ist genauso. Es bewerben sich zu wenige Leute für diesen Studiengang. Und das ist das Problem.
Okay, aber jetzt sind ja Frauen natürlich auch schon im All. Ein Hund war schon auch im All. Also das heißt,
Frau Schöneberger, jetzt muss ich mal eine Fakt loslassen und das ist wirklich echt, das müssen wir glauben. Bis zum Jahre 1993 gab es mehr Hunde im Weltraum als Frauen.
Ich weiß, das hatte ich mir auch so ähnlich notiert, ehrlich gesagt, weil ich dachte mir, also einen Hund haben sie eher mitgenommen als eine Frau. Das ist wirklich interessant.
Ja.
Naja, aber es ist ja, also ich meine, wir werden ja gleich noch Gelegenheit haben, darüber zu sprechen, warum man überhaupt da hochfliegt und was man dann da macht.
Ja, ja.
Aber geht es nicht auch darum, irgendwann mal zu sagen, jetzt schicken wir auch mal einen, der vielleicht Herzinfarkt gefährdet ist oder wir schicken mal einen, der das und das hat, weil man muss ja auch... Auch das würde ja ein Teil eines zugegebenermaßen gefährlichen Tests sein, aber auch mal zu sagen, jemand, der nicht körperlich fit ist, wie würde sich der eigentlich da oben schlagen?
Frau Schöneberger, Sie sind da etwas rückständig, muss ich Ihnen leider sagen. Solche Astronauten
das höre ich jetzt immer
haben wir schon.
Ja.
Ja, das kommt, glaube ich, mit dem Alter zwischen uns beiden übrigens. Nein, die ESA hat vor ein paar Jahren ein Handicap Astronauten ausgesucht, der wirklich also eine Beinprothese hat und der wird besonders trainiert, damit er irgendwann mal auch in den Weltraum fliegen kann. Also ja, solche Überlegungen, auch Auswahlen gibt es inzwischen.
Okay, jetzt gehen wir es mal von vorne durch. Also Sie waren im All, wie lange?
10 Tage, ziemlich genau 10 Tage.
10 Tage, das ist super. Also das ist schon mal so, dass man...
Da kann man was machen.
Da kann man schon mal zurückkommen und so im Freundeskreis mal so mal 1-2 Abendessen hat man Stoff, würde ich sagen, was zu erzählen.
Damals gab es noch keine Raumstation. Also auf der Raumstation ist man typischerweise ein halbes Jahr. Damals, ich bin geflogen im Jahr 1993, gab es sowas noch nicht. Das, was wir damals hatten, war ein Space Shuttle. Können Sie sich erinnern, das sieht so aus wie ein großes Flugzeug mit langen Flügeln. Und mit dem flog man in den Weltraum und das konnte nur bis zu 14 Tage im Weltraum bleiben. Weil sonst, und jetzt lachen Sie nicht, die Toilette voll war. Das war das wesentliche Kriterium.
Ist das lustig. Wir müssen zurück. Die Scheiße läuft über. Ja, genau.
Ja.
Es geht nicht ums Benzin. Es geht nicht um den Treibstoff. Es geht nicht ums Essen, sondern es
Toilette
geht darum.
Ist voll.
Ja, ich sag mal, in der Schwerelosigkeit entwickelt es natürlich auch nochmal eine andere Strahlkraft, sage ich jetzt mal, als das in einem ganz normalen Campingwagen vielleicht der Fall wäre.
Strahlkraft bei Männern. Der Urin wurde dann über Bord gedumpt, heißt das, also entsorgt. Und das Schöne dabei ist, wenn man den Urin in den Weltraum entlässt, dann wird aus dieser Flüssigkeit wunderbare Schneeflocken. Und das sieht wunderschön aus. Also das zum Thema Strahlkraft.
Also das hat man ja übrigens ja wirklich häufig auch in ganz normalen Flugzeugen gemacht, oder dass man einfach über Meer diverse Sachen, und früher übrigens auch in den Zügen. Also
so
da war, da hat sich die Raumfahrt. Erinnern Sie sich noch an die Züge, wo man einfach Frau auf freier Strecke, wenn man spülte, ging einfach unten das Loch auf und so das fiel so auf die Gleise.
Aber Frau Schöne, weil daran erkennt der Zuhörer, dass wir schon ziemlich alt sind. Nämlich ja. Das war irgendwann in den 60er, 70er Jahren. Das ist schon sehr, sehr lang her.
Nee, das war, also ich bin erst in 70er Jahren geboren, deswegen würde ich mal, ich habe das noch miterlebt tatsächlich. Ja. Also das heißt, es gibt irgendeine Möglichkeit, das dann auch loszuwerden, weil man muss natürlich so ein Space Shuttle auch ja möglichst frei von sage ich mal Sachen halten, die man nicht haben will. Wie groß muss ich mir so ein Space Shuttle vorstellen?
Wie ein LKW. Ein okay. LKW, also hinten, ne, Ladung, also ein langer LKW, so 10 Meter, ne, und da ist dann alles drin.
Okay, sitzt jetzt beim Start. Beim Start sitzt man natürlich, wie im Flugzeug, ist auch angeschnallt. Gibt es einen Piloten?
Nein.
Oh, geil, ich erfahre alles. Es ist so toll, mit Ihnen zu reden. Ich finde es jetzt schon toll.
Ja, super. Also wir haben natürlich Sitze, das ist natürlich klar. Aber die Sitze stehen nicht auf dem Boden, sondern hängen sozusagen an der Wand. Denn der Shuttle fliegt ja senkrecht nach oben.
Ja, genau.
Ne? Und deswegen liegt man in den Sitzen. Das macht den großen Unterschied. Und so senkrecht nach oben fliegt man im Weltraum.
Und es gibt aber nicht den einen Chef, der Pilot und der Co-Pilot ist, sondern letztendlich gesteuert wird das. Und das würde mich skeptisch machen von Leuten, die selber nicht mit dem Space Shuttle sind. Das habe ich immer nicht so gerne.
Jetzt muss ich auch ein bisschen korrigieren. Der letztendliche Chef ist der Kommandant an Bord. Der kann die Bodenkontrolle sagen, was er will. Okay. Wenn der Chef, der Kommandant, der Commander sagt, nee, wir machen das so und so, dann wird das so gemacht. Und das
hier
ist
müssen
oft
wir
passiert.
Links.
Ja, ja, genau. Das ist, stellen Sie sich vor, wie das Schiff und der Captain da drauf, ne? Da können die Leute, wer auch immer ist, sagen, was sie wollen. Der Captain hat das letzte Wort.
Weiß man dann, wo man rauskommt, oder sagt man dann einfach, wir sind jetzt im Nichts?
Ja, es gibt keine Straßenschilder, auch das stimmt. Man hat kein Navi, auch das stimmt, aber es ist viel einfacher, denn der Rechner an Bord weiß, wie er zu zünden hat und wie er sozusagen den Schub liefern muss, um in eine ganz bestimmte Umlaufbahn zu kommen. Das macht man dann nicht selber, sondern das macht der Rechner und der steuert die Rakete, in diesem Fall der Shuttle.
Und in dem Moment, wo ich in der Umlaufbahn bin, ist es eigentlich, wie sage ich mal, autonomes Fahren. Dann schwebt das Ding und bleibt auf dieser Bahn und dann kann eigentlich nichts mehr passieren.
Genau so.
Für diese 10 Tage. Okay.
Sie können sogar alle Antriebe ausschalten und das Shuttle fliegt, und übrigens alle Raketen oder die internationale Raumstation, fliegt antriebslos kreisförmig um die Erde. Also einmal die Umlaufbahn erreicht, brauchen Sie nichts mehr machen. Das Problem ist dann nur noch wieder zurückkommen, denn dann müssen Sie wieder was machen.
Wann beginnt die Schwerelosigkeit, sobald ich mich abgeschnallt habe?
Nein, es beginnt in dem Augenblick, wo die Antriebe aufgehört haben zu laufen. Wenn die abgeschaltet werden, dann wird man instantan, heißt sofort, schwerelos.
Toll. Das heißt, man schnallt sich ab und schwebt und dann schreit man erstmal, oder?
Genau, das Gefühl ist so, also Sie werden gerade in den letzten Sekunden vor dem Abschalten, werden Sie wirklich mit 3 bis 4 G in den Sitz gedrückt. Und das ist heftig, kann ich Ihnen. Das können wir mal zusammen machen. Da gibt es eine Zentrifuge da in der Nähe von Dresden.
Ich sehe das manchmal in so Experimenten. Da sieht man ja, wie es was mit den Gesichtern passiert. Und die meisten werden ohnmächtig, die es nicht geübt haben.
Ja, da muss man ein bisschen üben, das stimmt. Und kurz vor dem Brennschluss, nennt man das, ist wirklich genau diese Situation. Und dann ist das wirklich ganz plötzlich von 3-4G auf 0G, also Schwerelosigkeit, geht das innerhalb von einer Sekunde, 1-2 Sekunden runter. Und dann hängt man dann so in dem Sitz drin. Man ist froh, dass man angeschlagen ist. Man ist angeschlagen, das ist ja das Tolle. Man
schläft. Da ist man schon müde, gell? Denkt man sich so, oh, von mir aus, ey, könnte ich noch eine Runde schlafen.
Sagen wir so, das Herz, der Adrenalinspiegel ist ziemlich hoch, muss ich sagen. Ne?
Ja.
Weil Sie haben ja gerade 8 Minuten einen Start durchgelebt, als würden Sie über Ihr Kopfsteinpflaster in den Weltraum fliegen. Das ist also wirklich sehr beeindruckend. Ja, das sollten Sie auch mal mitmachen. Aber
welche Geschwindigkeit wird erreicht? Also 8 Minuten ist ja, das ist ja 8 Minuten lang absoluter Ausnahmezustand für die Technik, für die Menschen da drin, für das ganze Team.
Ja.
Wie schnell ist
ja,
so ein...
Ja, schauen Sie, das ist, Sie fliegen mit 28.000 Kilometer pro Stunde. Ne, wenn Sie ja mit 3 oder 4G beschleunigen.
Jetzt ist es aber so, dass dann, wenn ich dann in der Umlaufbahn bin, dann schwebe ich, aber habe ich dann immer noch eine große Geschwindigkeit?
Ja, natürlich. Behalten Sie ein für alle Mal. Diese 28.000 ist die Orbitgeschwindigkeit, mit der Sie ständig um die Erde fliegen. Und das ist ja der Grund, warum Sie in 90 Minuten einmal um die Erde kommen. Wegen dieser 28.000 Kilometer, ne?
So, jetzt sind Sie da oben angekommen. Dann guckt man, ist es denn, ich meine, so richtig viele Fenster gibt's nicht, oder? Mit Panorama ist nicht. Ich meine, da gibt's kleine Fenster. Das muss ja aus reinen Druckgründen schon sein, dass das nicht...
Ich bin schwer beeindruckt. Genau so ist es. Die Fenster sind nicht Panoramafenster, sondern ein bisschen kleiner. Aber es gibt auf der internationalen Raumstation eine Cupola. Das müssen Sie sich so vorstellen. Da sind zwar kleine Fenster, die haben Durchmesser von vielleicht 30, 40 Zentimeter, aber viele nebeneinander und dann noch kugelförmig. Wissen Sie? Und dann können Sie, als wäre das fast ein Durchgehen, überall rausschauen. Das war beim Shuttle leider nicht ganz so. Da war es so, der Pilot und der Commander hatten Fenster, die waren so um einen herum. Können Sie sich das vorstellen? Also nicht nach oben und unten auch, sondern nur so seitlich. Und deswegen konnte man so seitlich überall schauen. Das waren 1, 2, 3, 6 Stück, die nebeneinander waren. Und das war auch toll, aber leider nicht wie in der Cupola wie auf der Raumstation.
Jetzt ist es ja so, man ist ja gar nicht mal, doch, man ist sehr weit von der Erde entfernt, oder?
400 Kilometer. Wir waren damals im Shuttle 300. Raumstation ist 400. Was soll ich Ihnen sagen? Also, der Weltraum ist unendlich groß. Im Vergleich dazu ist 400 jetzt nicht wirklich sehr viel, oder?
Nee, finde ich nämlich auch. Aber wenn ich mir jetzt überlege, dass ich 400 Kilometer von München bis nach Frankfurt fahre und das dann nach oben klappe irgendwie, ja, finde ich es doch beängstigend.
Ja, aber
wir haben doch nicht so recht.
Die kosmischen Dimensionen sehen, nämlich unendlich, ja, und das ist das. Also konkret, bis zur Sonne sind es 150 Millionen Kilometer und das ist auch noch nicht weit. Ja? Und bis zum nächsten Stern, Alpha Centauri, sind es Milliarden, Milliarden Kilometer. Das ist nochmal eine Hand außen. Also man muss das relativ sehen und dann sind 100 Kilometer nicht so viel.
Aber das heißt, wir bleiben natürlich immer total erdgebunden, weil so es wäre ja mal interessant, mal um einen anderen Planeten zu kreisen oder mal in eine andere Umlaufbahn zu kommen. Aber das ist uns vorläufig, würde ich jetzt mal sagen, verwehrt, oder?
Vorläufig, wir wollen jetzt zum Mars. Wir wollen zum Mond und Mars. Mond ist zwar kein Planet, sondern ein sogenannter Himmelskörper, also eine Klasse weniger, aber da können wir auch drum rumfliegen. Das werden wir im Jahre 2028, so sagt jedenfalls, sagen die Amerikaner, die NASA, dann werden wir wieder fliegen. Nee, tatsächlich sogar schon im nächsten Jahr, aber dann werden sie nicht landen, sondern nur drum rumfliegen und nur nach dem Drumherum kommen sie wieder zurück und im Jahre 2028 werden sie auf dem Mond landen. Also da wird genau dasselbe passieren. Wir fliegen um den Mond und so im Jahre 2030, 32 oder so werden wir um den Mars fliegen. Und das ist ja wirklich ein Planet.
Also ich habe mal eine Frau bei mir in der Sendung gehabt und die hat sich auf eine Mars-Mission bereitet, die sich vor, seit Jahren. Und ist sozusagen in so einem Auswahlteam irgendwie, ja, und ist sozusagen in permanenter Auswahlsituation. Und die würde sich, obwohl sie, glaube ich, gerade eine Familie gegründet hat, dazu bereit erklären, an dieser Mission teilzunehmen.
Ja, aber das ist schon was ganz Besonderes. Diese Mission nennt sich Mars One. Das ist eine holländische Firma, die Menschen angeboten hat, sie zum Mars zu fliegen, aber nicht wieder zurück. Und das ist der Haken an dieser Mission.
Oh, das kenne ich. Wenn ich manchmal bei so einer Fluggesellschaft so einer günstigen buche, dann ist immer ein Unterschied, ob man oben Hinflug eingibt oder Hin- und Rückflug. Ja.
So
und dann
ist
wieder die günstige Variante gebucht.
Ja.
Also die sagen, sie würden einen hinbringen, aber okay. Aber das ist ja, wer macht denn sowas?
Die Firma... Die hieß Mars One. Das war ein Holländer, der wirklich gesagt hat, der hat sich mit den Fernsehfirmen zusammengetan und hat gesagt, liebe Fernsehfirmen, wenn ihr mir diesen Flug finanziert, dann kriegt ihr Live-Signale, wie die Menschen da oben ankommen und mit der Zeit halt, nicht mehr da sind.
Ja.
Das sollte live übertragen werden. Es haben sich, glaube ich, einige tausend Menschen beworben, unter anderem ihre Dame. Selbst auch Familien, also Frauen und Männer, die Kinder hatten. Ich war also
und äußerst viele Frauen erschaut. Haben ihren Mann angemeldet und gesagt, er ist prädestiniert, um teilzunehmen.
Offensichtlich auch Männer ihrer Frauen. Das darf man jetzt nicht unterschätzen. Und die sollten das finanzieren und er hat den Leuten gleich gesagt, ihr kommt da nicht mehr zurück. Trotzdem haben sich tausende von Leuten gemeldet. Also das fand ich Also ethisch nicht wirklich sehr sauber.
Nee, das stimmt. Schauen wir auf die Experimente. Also sind Sie ja da oben hingeflogen, um, ich glaube, insgesamt 89 Experimente zu machen. Das ist ja teilweise wahrscheinlich gar nicht so hochkomplexes Zeug, sondern man will ja so ganz einfache Systematiken und Abläufe verstehen, wie die im All funktionieren. Oder unterschätze ich die Sache?
Also die Fragestellungen sind meist sehr einfach. Die Technik ist extrem kompliziert. Wie so oft im Leben, ne? Sie sagen, ich will zu meiner Oma fahren, das ist eine einfache Aufgabe, aber das Auto an sich ist ja schon mal kompliziert. Und so müssen sich das auch im Weltraum vorstellen. Sie fragen zum Beispiel, wie wachsen Pflanzen in der Schwerelosigkeit, wo es doch kein Oben unten gibt? Woher wissen denn die Wurzeln, wo sie hin müssen? Und woher weiß der Keimling, wo der hin muss? Ja, das ist eine einfache Fragestellung. Aber
und das Licht kommt von allen Seiten, ne? Ja, es gibt nie die dunkle Seite. Ja, okay, verstehe.
Ja, das kann man allerdings wieder regeln. Man kann sagen, das schicke ich nur das Licht von einer Seite, das nennt man Phototropismus, das kann man ein bisschen variieren, aber die Technik dazu ist dann schon komplizierter, weil sie wollen ja nicht nur wissen, wo dann die Wurzeln hinwachsen in der Schwerelosigkeit, sondern sie wollen wissen, woher weiß denn die Pflanze dann, wo oben und unten ist, wenn ich dann doch ein bisschen Gravitation mache. Deswegen gibt es so eine ganz kleine Zentrifuge. Da tut man dann auch so Keimlinge rein. Und dann dreht man die Zentrifuge und zwar so schwach, bis die Wurzeln dann endlich merken, wo oben und unten ist. In der Zentrifuge ist das ja so, ne? Und
ja,
dann
kriegt
man sogar raus, wann Wurzeln oder Pflanzen merken, wo oben und unten ist. Und dann ist es tatsächlich so, in der Schwerelosigkeit wachsen sie wirklich in alle Richtungen. Also, und dann brauchen sie eben eine Zentrifuge, sie brauchen dann Histogramme, Mikroskop und sowas. Und dann wird es eben schon ein bisschen komplizierter. Aber das ist ja gerade auch die Faszination. Wissen Sie, ich bin ja Wissenschaftler, ich kenne diese Technologien. Ich mache das ja täglich in Laboren. Und dann wird es wirklich interessant. Also mir hat es großen Spaß gemacht, dann vor diesen Geräten zu sitzen und zu schauen, wie dann diese Pflanzen wachsen. Also wir hatten zum Beispiel Pilze und andere Keimlinge. Ja.
Ja, ja, klar, weil Pilze auch schnell wachsend sind, oder?
Das
weil es muss ja irgendwas schaffen, was innerhalb von 10 Tagen irgendwie
so
was auch.
Genau, ne? Genau so war es.
Ja. Nee, keine Avocado, kein Avocado-Kern, wo man so Monate davor sitzt und denkt.
Genau. Obwohl inzwischen auf der Raumstation, wo man ein halbes Jahr, da lässt man auch Salate wachsen und isst die übrigens. Und Tomaten. Also da hat man mehr Zeit.
Also das bedeutet aber, und das ist die gute Nachricht, also alles, wenn man die Stoffe von der Erde mitnimmt, also sprich das Saatgut, die Erde und auch das Wasser und das Licht, dann ist alles möglich.
Dann, und genau so ist es, und das macht man jetzt auch auf der Raumstation, man will sich auch ein bisschen selber versorgen. Und deswegen machen die das, ja.
Stimmt das, dass ich das, oder habe ich das falsch gelesen, dass man letztens eine ganze Abteilung von Raumfahrern irgendwie auf irgendeiner ISS oder ich weiß es nicht genau, irgendwo länger, ich glaube, die mussten 9 Monate länger bleiben als geplant, weil man sie nicht abholen konnte. Stimmt das?
Ja, das stimmt. Das war Butch und Sunny. Also die Geschichte geht so, die Amerikaner haben eine neue Kapsel bauen lassen von Boeing für die internationale Raumstation. Mhm. Und Boeing hat getrödelt. Bin jetzt mal ein bisschen flapsig und haben ihre Kapsel nicht anständig gebaut, haben sie nicht richtig getänzelt. Trotzdem haben sie diese beiden, Sunny und Butch, hoch zur Raumstation geschickt. Als sie oben ankamen, haben sie gemerkt, dass die Antriebe nicht alle richtig funktioniert haben.
Das kennt ja vieler, wenn er im Italienurlaub angekommen ist, aber okay.
Also bis zur Raumstation haben sie es geschafft.
Also die sind zur ISS geflogen.
Ja, sie waren dann angekommen, aber dann hat die NASA gesagt, so, jetzt ist Schluss, liebe Boeing, mit dieser Kapsel fliegen unsere Astronauten nicht wieder zurück. Ja, hat Boeing gesagt, okay, und was nun? Ja, NASA gesagt, dann müssen die halt länger auf der Raumstation bleiben. Und deswegen.
Und mit länger war halt einfach mal 9 Monate.
Ja, genau. Statt 10 Tage, 9 Monate.
Nein!
Ja.
Das ist ja unvorstellbar.
Ja.
Das ist ja wirklich unvorstellbar. Und wird da dann, ich meine, wie, okay, jetzt so als Astronaut sagt man vielleicht, okay, ich freue mich jetzt nochmal über einen weiteren Monat, aber ich meine, 9 Monate, das ist schon, da kommt
das
ja alle Planung
Hausnummer,
ins Stocken.
Ja, genau. Die nächste Frage von Ihnen müsste ja sein, haben Sie dadurch mehr Geld bekommen? Denn ob ich 10 Tage auf einer Raumstation oder 9 Monate, macht ja einen heiden Unterschied in meiner Arbeit.
Haben Sie denn da mehr Geld bekommen, Herr Walter?
Keinen einzigen Cent mehr, weil die Regel bei allen Astronauten lautet, das ist Teil meines Jobs. Und wenn ich eben Pech habe, habe ich Pech.
Haben Sie einen Abschiedsbrief geschrieben, als Sie hochgeflogen sind?
Mehr noch. Jetzt kommen wir zum sehr wichtigen Teil. Die NASA nimmt das sehr ernst. Denn die NASA informiert immer alle Astronauten vor ihrer Mission, dass solche Missionen tödlich sind oder tödlich sein können. Und deswegen bekommt man etwa einen Monat vor der Mission von der NASA ein Schreiben, so ein paar DIN A4 Blätter, und da steht dann drauf: Bitte füllen Sie aus, wenn der Flug tödlich endet, wo wollen Sie beerdigt werden, wie sollen wir mit der Familie umgehen, wie sollen wir Ihren Nachlass regeln, und das müssen Sie alles schön ausfüllen. Und spätestens dann, wenn Sie das zusammen natürlich mit Ihrer Ehefrau oder mit Ihrem Ehemann machen, dann kommt man schon ins Nachdenken. Aber es ist trotzdem gut, dass man das macht, denn damit wird man sich bewusst, dass es wirklich eine sehr ernste Angelegenheit ist.
Ja, ja, klar. Ist nicht so, wie wenn man so bei der Darmspiegelung so vorher noch die Aufklärung so, ja, ja, mal hier unterschreibe ich und so, gell? Das liest man sich dann nochmal ein bisschen genauer durch.
Das ist eine andere Hausnummer, ja. Das
also, okay. Wenn man dann landet, dann ist ja nicht so, dass am Gate die Familie steht und schon mal winkt, sondern man kommt nach 10 Tagen zurück. In welchem Zustand ist man da?
Also, das ist sehr interessant. Man sitzt ja bei der Landung. Aber wenn man so lange im Weltraum war, und das gilt natürlich insbesondere, nachdem man ein halbes Jahr auf der Raumstation ist, hat man das Gefühl, der Körper ist 5-mal schwerer. Also ich sitze ja, im Stuhl, will aufstehen und sage, mein Gott, wie bist du schwer, genau. Und dann sackt man gleich wieder in den Stuhl zurück. Ne? Und dann merkt man, das ist nur eine Frage der Gewohnheit. Und dann dauert so ein paar Stunden, bis man sich daran gewöhnt hat, erstmal das eigene Gewicht wieder zu tragen. Ja. Also das ist ein Problem, aber jetzt nicht das große Problem. Das nächste Problem ist, dass man nicht mehr richtig stehen kann. Der Grund dafür ist Folgendes. Schauen Sie, Ihr Körper hat ja ein Kreislaufsystem. Und dieses Kreislaufsystem hat sich hier auf der Erde daran gewöhnt, dass die Blutflüssigkeit
auch oben und unten, ne?
Ja, genau. Ja. Die werden alle in ihre Füße gezogen. Und dann gibt es so ein besonderes, im Kreislauf so ein besonderer Mechanismus, die das Blut wieder zurückdrücken. Wenn Sie jetzt so lange im Weltraum waren, hat sich dieser Mechanismus gesagt, wozu muss ich das machen? Brauche ich gar nicht. Ja. Und dann kommen Sie wieder zurück. Und das Erste, was passiert, ist, das Blut versackt in Ihren Beinen. Und da sagt der Kopf, da fehlt mir oben was, ne?
Da werde ich mal kurz ohnmächtig.
Genau so ist es.
Ah ja, okay. Das passiert ja auch ab und zu, ne? Genau, dass Leute, dann, die aus der Kapsel rauskommen, dass die einfach ohnmächtig werden.
Genau,
ja.
Und deswegen wird man halt ohnmächtig und daran muss sich der Kreislauf wieder gewöhnen. Und der dritte, vielleicht wichtigste Effekt, und das dauert dann wirklich Wochen, ist das sogenannte Vestibularsystem, also das Gleichgewichtsorgan hinter dem, hinter dem Ohr. Dazu erzähle ich Ihnen jetzt mal eine Geschichte. Das Vestibularsystem schafft es einfach nicht mehr, Bewegungen durchzuführen. Können Sie sich das vorstellen? Also wenn ich den Kopf drehe oder so.
Muss ja ausgleichen die ganze Zeit.
Ja, genau. Ja. Und da wird man schwindelig dabei. Ja. Und dann ich bin mit dem Shuttle gelandet und ich musste danach unbedingt auf die Toilette. Und die haben tatsächlich dann direkt in der Nähe, wo man dann landet, haben die dann eine Toilette. Und ich gehe jetzt also den Gang entlang und man muss wissen, man wird natürlich medizinisch sehr genau untersucht mit sehr netten Krankenschwestern und so. Und ich gehe jetzt also diesen Gang runter, muss in der Richtung ungefähr, muss die Toilette sein, habe es aber nicht gefunden. Da kam mir so eine nette Krankenschwester entgegen und ich frage, sagen Sie mal, wo ist denn hier die nächste Toilette? Und sie schaut mich an und mir sagen Sie mal, sind Sie nicht einer der Astronauten, die gerade zurückgeht? Und lach mich so, ja, sag ich, ist ja gut, aber wo ist die Toilette?
Ja.
Und dann sagt sie, da vorne, da hat übernächste Tür rechts. So, jetzt kommt das Eigentliche. Ich gehe also runter, diesen ganz Vorsicht, weil, ne, Vestibularsystem und so, und muss dann die Kurve machen, um dann die Tür zu finden. Ich muss also gucken. Und ich kriege die Kurve nicht und schlage voll gegen den Türrahmen. Und das war mir sowas von peinlich. Ja, dreh mich wieder zurück zur Krankenschwester und die lächelt mich so ganz milde an.
Ja, ja, genau. Und sie sagen, es gibt hier nichts zu sehen. Gehen Sie bitte weiter.
So ist es. Genau so war das.
Ja, es ist ja, ich kann mir das vorstellen. Mein absolutes Lieblingsspiel zu dem Thema ist übrigens, kann man super zu jedem Geburtstag spielen, auch zu Kindergeburtstagen. Ein Stock wird in die Erde gesteckt und man dreht sich ganz häufig und ganz lang oft um diesen Stock. Und dann muss man über eine gespannte Leine drüber springen, die in so 10 Metern Entfernung. Es ist das lustigste, günstigste Spiel. So viel Spaß für wenig Geld. So
und
haben
das
sie sich
auch
damals
das
gefühlt.
Das ist hier übrigens was das Problem.
Genau. Genau. Also, jetzt einige technische Fragen. Jetzt erstmal, was ist die Frage, die Ihnen am häufigsten gestellt wird im Zusammenhang Ihres Allaufenthalts?
Das hängt davon ab, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Und Sie werden sich wundern, das macht einen Riesenunterschied. Wenn Journalisten mich fragen, wie Sie, ist die meistgestellte Frage, wollten Sie immer schon Astronaut werden? Das war ja auch Ihre erste Frage. Also volle Punktzahl.
Super, super.
Wenn Männer mich fragen, dann sagen sie, Herr Walter, erzählen Sie mir, wie war das denn, als Sie da in der Rakete beim Start waren? Wie waren denn die Kräfte und wie wurden Sie in den Sitz gedrückt? Und dann muss ich das natürlich brav erzählen. Frauen fragen was ganz anderes. wenn man zurückkommt und dann so, ich halte einen Vortrag, dann fragen sie, Herr Walter, ich würde Sie gerne fragen, hat Sie der Raumflug verändert? Mhm. Na, das ist wieder so eine ganz andere Sache. Ne? Also ja. Sie sehen, da gibt es schon große Unterschiede.
Okay, aber es wird ja auch natürlich viel darüber gesprochen, wie das da oben überhaupt rein technisch jetzt alles funktioniert. Man schläft in, das habe ich mal gelernt, man ist natürlich ein bisschen fixiert in einer Art, ich stelle es mir auch so vor wie ein Schlafsack, der irgendwie an der Wand hängt, oder?
Perfekt, genauso ist es. Der Schlafsack dient nicht dazu, warm zu halten, in der Darmstadt ist warm genug, sondern damit man ihn wegschwebt und gegen die nächste Wand schlägt. Das ist der Grund.
Wie riecht es da oben in so einem, ich könnte mir, also man hat ja keinerlei, du hast ja keine Atemgeräte an, du hast hat man Kopfhörer auf den ganzen Tag?
Nein,
völlig frei, oder?
Völlig frei. Und die Antwort auf die Frage, wie riecht es? Es riecht nach Motoröl.
Okay.
Also nach Technik, um es mal so zu sagen, ne? Sie kennen das, wenn irgendwie so Metall auf Metall ist, das ist so ein metallischer Motorölgeruch.
Ach, interessant. Man kann ja wirklich, ich meine, ich habe mir das so ein bisschen käsiger vorgestellt, ehrlich gesagt, weil ich dachte wirklich so, manchmal ist man so, ich kenne das so manchmal, wenn man in so Räumen ist, wo nie so richtig Luft reinkommt dass man so das Gefühl hat, das ist so, da steht schon so
genauso ist es. Es hat dieses leicht Muffige, aber der Muff ist jetzt nicht irgendwie muffelig, sondern es ist eben so technisch muffig. Da sehen Sie den kleinen Unterschied.
Okay.
Ich sehe schon, ich muss sie mal mit hochnehmen, dann werden sie das selbst mal erfahren.
Ja, aber das kann ich mir vorstellen. Also es wird natürlich auch, man säubert sich natürlich in irgendeiner Form. Das ist jetzt ja, wenn man 10 Tage da oben ist, nicht die oberste Frage, sag ich mal. Aber für die Leute, die dann da oben mal vergessen wurden für 9 Monate oder so, die würden sich vielleicht schon ab und zu mal freuen, wenn man sich mal ein bisschen waschen kann. Wie macht man das?
Ja, also was ich oft gefragt werde, ist, Herr Walter, gibt's da oben nicht eine Dusche? Nein, es gibt keine Dusche. Es gab mal eine Dusche im Weltraum, und zwar auf der Mirna-Station, aber die wurde gleich nach einer Woche wieder abgeschafft. Aus folgendem Grund. Natürlich wäre Duschen toll im Weltraum, ist ja keine Frage. Aber stellen Sie sich mal vor, Sie stehen unter einer Dusche im Weltraum. Was passiert da? Nun, das Wasser kommt von oben, läuft auf Ihren Körper, tatsächlich wird es ja gespritzt durch den Druck des Wassers, fließt aber nicht ab, denn Sie sind in der Schwerelosigkeit. Also bildet sich um Ihren Körper her ein Wasserfilm und Sie ersticken. Sie kriegen das Wasser ja nicht weg.
Verstehe.
Also was macht man dagegen? Dann gibt's eine Art Wasserstaubsauger. Ja? Das heißt, von oben kommt sozusagen, nein, auf der einen Hand haben Sie sozusagen, damit Sie auch unten Wasser bekommen, haben Sie sozusagen den Sprühkopf. Mhm. Den müssen Sie jetzt um Ihren ganzen Körper rummachen, damit überall das Wasser drankommt. Mhm. Dabei bildet sich der Wasserfilm. Und jetzt haben Sie auf der anderen Hand haben Sie den Saugkopf, um das dann wieder so.
Schon allein da ist doch eigentlich, da ist das können doch Männer gar nicht mit 2 Geräten gleichzeitig, ehrlich gesagt, herumhantieren.
Es kommt doch noch schlimmer. Sie brauchen hier noch eine dritte Hand für die Seife. Jetzt müssen Sie ja die Seife.
So, und jetzt wissen wir noch, warum die Frauen auch mitfliegen dürfen. Nein, Entschuldigung, das war ein unangemessener Witz. Ich nehme sofort alles zurück.
Nein, das ist in Ordnung. Denn die Männer haben diese Dusche rausgeworfen. Ja, genau, weil die dritte Hand fehlt. Sehen Sie, deswegen braucht man dann auch Frauen im Weltraum, würde ich mal sagen.
Ja, genau. Also wo kommt die dritte Hand dann her?
Ja, hat man eben nicht. Deswegen haben sie ja gerade die Dusche rausgeworfen, die Männer, weil es unbrauchbar war.
Ja, okay. Also man reinigt sich einfach mit einem nassen Waschlappen, oder?
So ist es. Sie haben Handtuch, das machen sie erstmal, das Tuch machen sie feucht, tun dann ein bisschen feuchte Seife rein, also Flüssigseife, und damit reiben sie den Körper ab. Und dann nehmen sie ein zweites Handtuch, machen das nochmal nass und reiben damit die Seife ab. Und das reicht vollkommen.
Hat man dort oben ganz normale, also man schwitzt dort oben genauso, oder? Also man hat die gleichen Körperfunktionen. Hat man auch, interessiert sich ja viele unserer Zuhörer, hat man dann irgendwann auch so einen, aber wir kennen das ja, wenn man verreist, sagen doch viele dann so, ach, ich habe so Probleme mit der Verdauung, immer wenn ich reise und dann durch die Luftveränderung. Da denke ich mir, wie muss das erstmal sein, wenn man in den Weltraum fliegt? Hat man dann auch irgendwann, pendelt sich das wieder ein?
Nein, Sie haben erstmal Verdauungsstörungen. Das ist keine Frage. Und zwar zieht sich das ziemlich lange hin. Also konkret bei mir, um mal was zu sagen, also ich konnte 5 Tage lang nicht, ja?
Nicht,
und zwar die Größe hat nicht. Und das war ganz normal. Das ist so, weil wie im Urlaub hat man eben dann Verdauung, gerade in der Schwerelosigkeit, der Körper sagt, was ist denn hier los? Jetzt kann ich nicht, habe auch keine Lust oder wie auch immer. Und nach 5 Tagen habe ich zu meinem Kollegen gesagt, so, was machen wir jetzt? Und man hat das sogenannte Buddy-System, das heißt, man darf Arzneimittel nicht selber einnehmen, sondern nur mit Rücksprache mit einem Kollegen. Und dann habe ich mit dem Jerry gesagt, sagt Jerry, komm, hier nimmst du eine Apfelpille und dann ist gut. Ja, und dann habe ich so eine Apfelpille genommen und dann tat sich erstmal einen halben Tag wieder nichts. Und dann war es so.
Aber. Ja.
Vielleicht drehen Sie mal den Ton ab, damit die Zuhörer nicht alles.
Wir werden an dieser Stelle ganz. Wir werden das alles jetzt überpiepsen, natürlich.
Ja, genau. Und das war dann so. Wir haben ja auch einen medizinischen Test gemacht. Das müssen Sie sich so vorstellen. Da hat man so ein Radel, also ein Ergometer. Und da muss man so Testradeln mit allen elektrischen Anschlüssen und so, ja. Und mittendrin in diesem Probe. Sie kennen das ja, ne? Wenn Sie so aufstehen will, das geht ja ruckzuck, ne? Das geht ja auf einmal.
So jetzt.
Ja. Hier, so jetzt. Alle Kameras waren auf mich gerichtet, ja, auch an der Bodenstation, weil die warteten jetzt, der Walter macht jetzt seine. Und dann drehe ich mich zum Jerry um und sage, Jerry, es tut mir leid, es geht nicht mehr. Ja. Jetzt auf keinen Fall, du musst einfach weiter. Sag ich, Jerry, das ist mir scheißegal, ich muss. In dem Augenblick reiße ich mich los und komme aus Versehen an den Hauptschalter des ganzen des Labors. Und alles geht aus. Und der Jerry steht da, hat nur noch große Augen. Ich sag, Mensch, Jerry, das ist mir jetzt scheißegal, ich hau ab. Ich also weg auf die Toilette.
In der Dunkelheit. Aber ich könnte mir vorstellen, auch auf der Toilette braucht man ein Mindestmaß an Technik, ich schätze mal, das funktioniert auch mit Saugen, oder? Mit Absaugsystemen.
Ja, so ist es. Und jetzt kommt die Cleverness der Ingenieure. Die haben natürlich ein eigenes Energieversorgungssystem bei der Toilette, das unabhängig ist vom Space Lab. Und das hat mich dann gerettet.
Also wir sehen schon überhaupt, der Klogang, die Klofüllung und so weiter sind zentrale Elemente der Raumfahrt.
Das haben sie, genau. Und wenn die voll ist, dann sagt die Bodenkontrolle, jetzt ist Schluss, das müssen wir wieder zurückkriegen.
Genau, wir holen euch zurück, das Klo ist voll. So, jetzt pass auf, wir spielen ein Spiel, Herr Walter. Die Redaktion, ich möchte keinerlei Verantwortung übernehmen, die Redaktion hat sich's ausgedacht. Lieber Herr Walter, liebe Barbara, ihr spielt heute durch Houston, wir haben ein Problem. Und das Problem lautet, Barbara, das größte Alien der Welt, will ins All. Damit alles reibungslos abläuft, haben wir eine Liste mit Problemen vorbereitet, mit denen Barbara konfrontiert ist. Bitte geht diese Liste durch und findet gemeinsam Antworten. Dann steht der Reise ins All nichts mehr im Wege. Wir sind sehr gespannt, die in unterirdischen Verhältnissen arbeitende Redaktion.
Also Sie wollen in den Weltraum, das ist die Idee.
Ich will in den Weltraum.
Ja.
Wie viel Gepäck darf ich mitnehmen?
Um genau zu sein, eigenes Gepäck. Ja, das ist sehr richtig. Also das, was ich selber mitnehmen kann. Da gibt's das sogenannte PPK. Da dürfen insgesamt 3 Teile von Ihnen rein. Und 2 Innungsteile. Bei mir war es ein Bild meiner Familie. Noch ein anderes, so ein Ring, an Erinnerung an meine Frau, 3 Teile. Insgesamt 10 Teile, aber nachweislich müssen alle anderen Teile ihren Freunden oder wie auch immer gehören. Darüber hinaus dürfen Sie nur noch Ihre Armbanduhr mitnehmen. Und lassen Sie mich kurz überlegen, wir durften 6 CDs damals noch mitnehmen. So war das. Und alles andere stellt die NASA.
CDs?
Das war 1993.
Das heißt, da oben wird Musik gehört und das kann man dann auch, der Schall überträgt sich genau wie bei uns auf der Erde innerhalb dieser Kapsel.
Innen drin ist genauso wie auf der Erde die Lufttemperatur, der Luftdruck, alles andere ist gleich, da merken Sie keinen Unterschied. Bis auf den Duft, der war ja ein bisschen metallischer.
Kann man, kurze Frage, Zwischenfrage, kann man von außen, also welche Temperatur hätte denn die Außenluft? Gibt es irgendeine Möglichkeit, von außen irgendwas reinzuziehen? Oder ist das ein System, was nur in sich funktioniert? Also ein Klimasystem, was sich nur aus sich selbst speist?
So ist das. Letzteres ist der Fall. Also das ist wirklich ein abgeschlossenes inneres System, was so mit Luftzirkulation funktioniert. Luftdruck, alles, Luftfeuchtigkeit, alles, was ich vorstelle, Luftzusammensetzung, all das wird intern geregelt. Außen, außerhalb des Shuttles, haben wir Vakuum. Vakuum heißt, da ist nichts. Vakuum bedeutet erstmal, es gibt keinen Schall. Das heißt, Sie hören von außen natürlich nichts, weil Schall wird ja über die Luft übertragen.
Ja.
Zweitens, außen gibt es auch keine Temperatur. Denn Temperatur wird ja vermittelt durch die Luft. Also wenn ich sage im Augenblick, Sie sitzen in einem Studio und Sie haben 24 Grad, so entsteht die 24 Grad dadurch, dass der Luftaustausch mit Ihrem Körper stattfindet. Wenn außen keine Luft ist, können Sie nicht sagen, ich habe eine Temperatur.
Aber wie können Sie sich das vorstellen? Verstehen Sie das?
Ja, ich bin
Also können
Physiker.
Sie sich das so, aber ich finde ja schon die Vorstellung der Unendlichkeit ist ja was, da muss man sich auch erstmal annähern. Aber sich vorzustellen, da gibt es keine Temperatur, da gibt es keine Luft. Was würde denn passieren, wenn man das Shuttle verlassen würde? Alles würde zusammen.
Das kann
man. Würde man so zusammengesaugt werden?
Nein, das geht, das weiß man sehr genau. Das wird Folgendes passieren. Wenn mir also instantan heißt sofort im Vakuum ausgesetzt würde, und sowas könnte passieren, zum Beispiel indem zum Beispiel ein dicker Meteorit in der Shuttle eindrückt oder wie auch immer, damit man entweicht, der Luftdruck automatisch und zwar sofort im Weltraum und dann ist man im Vakuum. Und dann passiert Folgendes, wenn man nichts anderes Besonderes anhat, passiert Folgendes, das Blut beginnt sofort zu kochen, weil der Luftdruck fehlt. Das heißt, die Körpertemperatur reicht aus, damit das Blut, sodass das Blut kocht. Kochendes Blut bedeutet, es bilden sich Blutbläschen. Und das bedeutet, es kommt zum instantanen Kreislaufkollaps.
Ja.
So. Also, das
heißt, wenn das Blut erstmal kocht, ist der Rest auch schon wurscht, ehrlich gesagt. Ja, oder?
So schnell geht's auch wieder nicht. Also,
ach so.
Kreislaufkollaps heißt, es fließt kein Blut mehr. Und dann wissen Sie, Sie haben noch genau 15 Sekunden Zeit, nämlich so lange braucht Ihr Gehirn, um mit dem noch vorhandenen Sauerstoff im Gehirn noch weiterzuarbeiten. Und dann verlieren Sie die Bewusstlosigkeit. Sie haben also genau 15 Sekunden Zeit, sich zu überlegen, was mache ich jetzt?
Ja, aber im Falle eines Meteoriteneinschlags in meinem Space Shuttle, muss ich ehrlich sagen, da mache ich es mir dann nur noch gemütlich einfach, oder?
Ja, um ehrlich zu sein, nach 15 Sekunden hört es mit der Gemütlichkeit sowieso auf, weil sie das gar nicht mehr bewusst wahrnehmen.
Ja.
Und nach 50 Sekunden ungefähr, wenn dann immer noch nichts passiert ist, dann kriegen sie Hirnschädigungen und sie verlieren, ja, dann sterben sie. Also sie müssen innerhalb dieser 50 Sekunden, muss was passieren. Und wenn nicht, war es das. Das Schöne ist, wenn Sie innerhalb dieser 50 Sekunden tatsächlich was passiert, also angenommen, Ihr Kollege zieht Ihren Druckanzug wieder an und macht den Druck wieder rauf, dann sind Sie vollständig wieder da, dann ist nichts passiert, keine Hirnschädigung, nichts und Sie können normal weiterleben, nur dass Sie eben die letzten 45 oder 40 Sekunden nicht mehr drauf haben, dann wissen Sie nichts mehr. Aber ansonsten sind Sie danach komplett normal. Und deswegen sollten Sie eigentlich immer so einen Anzug sozusagen
in der Nähe haben,
legen.
Oder?
Ja, genau. Bei Frauen ist das ja kein Problem, ein Griff in den Schrank und schon haben Sie ja einen. Ne?
Wollte gerade sagen, da habe ich in mehreren Farben sogar. Und da sind wir auch schon beim nächsten Thema. Thema Wäsche. Gibt es eine Reinigung?
Nein, das geht ganz anders. Man zieht alle 2-3 Tage was Neues an. Also nehmen wir ein T-Shirt. Also man kauft sich ganz normale T-Shirts, wo immer Sie das kaufen. Das muss nur von der NASA geregelt sein, dass Sie sagen, ja, das ist der Stoff, der verdirbt nicht so schnell oder zersetzt sich oder wie auch immer. So, dann nimmt man halt so 10, 12 T-Shirts mit für alle paar Tage und dann holen sich ein neues T-Shirt. Das alte kommt in den Abfall. Na, da gibt's also einen eigenen Abfall, dann tun sie das rein, wird nicht gewaschen, lohnt sich nicht. Ja, genau. Und dann holen sie sich lieber ein neues T-Shirt. Und so. Bei den Hosen ist was anderes. Also meine Hose habe ich dann auch 10 Tage getragen. Also
und die haben jetzt, sie ja wohl hoffentlich aufgehoben.
Langsam. Ich meine jetzt Oberhosen, ja?
Das ist mir klar.
Und natürlich, nein, die muss ich bei der NASA wieder abgeben, denn ich hatte ja gerade gesagt, alles wird von der NASA gestellt. Also müssen sie auch die Hosen wieder der NASA zurückgeben.
Ich dachte, sowas wäre sowas, was man dann mal irgendwann versteigert, so für einen guten Zweck oder so. Meine Hose
das darf man nicht. Jetzt passiert von, das ist eine interessante Sache. Was die NASA dann macht, ist, manchmal wirft sie diese Sachen tatsächlich weg. Und dann gibt's bekannte Mülleimer und tatsächlich gibt's dann Raumfahrtfans.
Wir holen uns heute wieder Astronautenunterwäsche ab.
Genau das passiert. Das geht sogar so weit, dass sie die Reste der Abfall des Essens oder so sich aus dem Mülleimer rausholen.
Nein!
Ja.
Mein Gott, was ich alles lerne. Gibt's After-Work-Partys? Ist noch eine Frage, die mich natürlich umtreibt. Alkohol ist doch mit Sicherheit auch Teil eines medizinischen Tests schon gewesen, oder?
Das ist eine knifflige Frage. Wollen Sie die offizielle Antwort oder die wahre Antwort?
Ich könnte mir vorstellen, dass sie leicht divergieren, diese beiden Antworten. Ja, wie sieht's aus?
Ja, was denn jetzt? Die wahre oder die offizielle?
Man guckt mal, was Alkohol mit einem macht.
Nein, es geht anders. Wenn Sie oder ich in den Weltraum fliegen, dann muss ich ja einen Raumanzug anziehen. Und das mache ich nicht alleine, sondern gibt's 4, 5 Leute, die stehen um einen herum, die einem helfen, den Raumanzug anzuziehen. Und die achten wirklich peinlichst darauf, dass kein Alkohol reinkommt. Und da sind die Amerikaner pingelig, denn mit Alkohol, das wissen Sie, gehen die Amerikaner ganz anders um als wir Europäer.
Auch im All. Ja.
Also, mit anderen Worten, im Raumanzug, mit dem ich hochfliege, ist mit absolut kein Alkohol drin. So, wie kriege ich sonst noch Alkohol hoch? Nun, in Versorgungsschiffen. Die sind über unabhängige Missionen und auch unbemannte Missionen. Darauf habe ich keinen Einfluss.
Mit anderen Worten, kommen aus anderen Ländern. Dass die Russen sagen, komm, wir packen euch mal schön was ein ins Schiff.
Genau so ist es. Genau. Denn sie müssen unterscheiden, auf welcher Raumstation bin ich und in welchem Teil der Raumstation. Denn es gibt die auf der internationalen, es gibt einen russischen Teil, einen europäischen Teil und einen amerikanischen Teil. Und auf den amerikanischen dürfen sie keinen Alkohol nutzen. Die Russen sehen das halt ein bisschen anders.
Ist das geht. Toll? Ist das toll? Aber es ist doch so wunderbar. Ich habe noch so viele Fragen. Wie ist denn die Zusammenarbeit, wenn wir gerade schon über die Russen und die Amerikaner reden? Weil ich erinnere mich, dass wir mal geredet haben und da haben sie gesagt, das Tolle ist eigentlich, dass da oben eben die Zusammenarbeit fantastisch funktioniert. Ist das immer noch so?
Es ist nach wie vor so. Wir sind Familien, wir kennen die gegenseitig, die Familien. Wir treffen uns einmal im Jahr, alle Astronauten weltweit, dieses Jahr in Brasilien, in Sao Paulo. Es ist immer eine Familie, man versteht sich gut. Es gibt keinen Grund, aufeinander irgendwie böse. Nur diese Scheißpolitik, die macht eben alles kaputt. Also konkret, ne, wir sind auf der Raumstation, super alles. Und dann kommen die Russen und sagen, hört mal zu, haltet mal eine russische Fahne in die Kamera. Ne? Wurde ja gemacht auf der Raumstation. Dann überlegt man sich, mache ich das oder mache ich das nicht? Aber wenn der eigene Chef sagt, halte die Fahne da in die Kamera, dann muss man das wohl oder übel mal machen. Ne? Und mehr noch, es gibt einen Vertrag zwischen Russen und Amerikanern, der bis heute besteht, da steht drin, wenn ihr, liebe Amerikaner, mit eurer Kapsel zur Raumstation fliegt, und das ist ja inzwischen die Crew Dragon von Elon Musk, dann sitzt da immer ein Russe mit drin und umgekehrt, wenn die Russe mit ihrer Soyuz-Rakete zurück, dann ist da immer ein Amerikaner mit dabei. Und das ist bis heute so. Und daran sehen Sie, also praktisch funktioniert das wunderbar.
Und das heißt auch die Länder und auch das Wissen der ESA, der NASA, der unterschiedlichen, Unternehmen, das Wissen wird auch ausgetauscht oder aber sagt natürlich. Man dann, nee, das verraten wir jetzt mal den Russen oder den Chinesen nicht, was wir jetzt hier rausgefunden haben.
Nein, Wissenschaft ist frei und das bleibt auch da oben. Wir machen Wissenschaft wird immer in Journals frei veröffentlicht, hat jeder Zugriff.
Wer ist denn momentan die führende Raumfahrtnation?
China.
Und warum, was können die jetzt oder was haben die, was wir auch gern hätten?
Die haben ungefähr 10 Raketen, unterschiedliche Typen von Raketen. Wir Europäer haben gerade mal so eine Rakete, die wir machen können. Und diese Rakete können wir dann nicht mehr Astronauten in den Weltraum schicken, sondern nur Satelliten. Die Chinesen haben ihre eigene Raumstation. Sie sind zigmal auf dem Mond gelandet. Sie werden demnächst auch auf dem Mond bemannt landen. Davon sind die Europäer und die Amerikaner weit entfernt. Und sie sagen, sie werden demnächst zum Mars fliegen.
Aha, na da schau her. Wenn wir jetzt natürlich über Menschen reden, die große Visionen haben, da müssen wir einmal kurz über Elon Musk sprechen. Ich finde ja, Elon Musk muss man unterschiedlich bewerten.
Sehe ich das auch. Ja.
Oder? Und ich muss auch sagen, also ich war mal nicht ein Fan, aber ich habe ihn ein paar Mal getroffen auch. Tatsächlich habe ich ihm einen Preis überreicht, sogar in einem Originals SpaceX-Astronauten in so einem Anzug. Da wurde nachgefertigt und dann habe ich ihm den Preis überreicht und alle waren wie so kleine Häschen standen die vor ihm und haben so gefragt, Mr. Musk und so, also erzählen Sie uns und so. Und da war er irgendwie noch ganz cool und jetzt in letzter Zeit hat man ja zumindest, was seine Person oder so seine Ansichten angeht, eine etwas andere Einstellung zu dem Thema, aber als Weltraumeroberer ist er natürlich wahrscheinlich für Sie eine Riesennummer, oder?
Nicht nur als Eroberer, sondern so, wie er das macht. Er arbeitet sich voll in die Technik ein. Schauen Sie, er kommt ja aus einer ganz anderen Ecke. Er war mal zwar Ingenieur, hat aber mit Raumfahrt nichts zu tun. Und dann hat er sich in PayPal eingearbeitet. Dann hat er sich in Autos eingearbeitet. Und jetzt hat er sich in Raumfahrt eingearbeitet. Und was immer er über Raumfahrt sagt, er will zum Mars fliegen und sagt, wie er sich das vorstellt. Und man sitzt davor und sagt, das ist gut durchdacht. Und das, was er sagt, hat Hand und Fuß. Hut ab, dass er das weiß. Also, er ist wirklich, wie soll ich sagen, voll mit dabei und hat technische Ahnung. Das beeindruckt jedes Mal. Wie er nun menschlich ist, ich glaube, das ist die Sache eindeutig. Ich vergleiche das immer wie mit Einstein. Einstein war ein genialer Mensch. Als Mensch war er ein Arsch. Das sind die wenigsten. Er hat nämlich einen Ehevertrag mit seiner Frau gemacht, hat gesagt, du, ich arbeite und du putzt mir mindestens einmal in der Woche mein Tisch, reinigst meine Socken, das war vertraglich genau geregelt und deswegen hat die Ehe auch nicht lange gehalten.
Nee.
Das ist aber, das sehen Sie oft so. Solche Menschen heben manchmal ab. Die haben keine Bodenhaftung mehr. Ja. Und so war das nicht nur bei Einstein, sondern auch bei Elon Musk.
Ja, aber, das kann man sagen. Aber ich meine, was er macht, ist der Hammer. Und ich glaube, dass die amerikanische Raumfahrt ohne Elon Musks Technologie auch gar nicht so weit vorne wäre, oder?
Mehr noch. Die Amerikaner wollen ja zum Mond. Sie wollen im Jahre 2028 auf dem Mond landen. Und das könnten sie ohne Elon Musk nicht mehr. Er stellt eine sehr wichtige, nämlich der Mondlander, stellt er zur Verfügung und damit könnten die Amerikaner nicht landen.
Ganz jetzt ist ja auch der Elon Musk ist ja wahnsinnig im Satellitengeschäft auch. Also ja, nicht nur, ja, dass er, glaube ich, mit seinen Raketen die Satelliten anderer so nach oben schießt, sondern auch seine eigenen, so die das da kreisen. Sieht so man ab und zu mal Satelliten und kann man denen ausweichen? Wie funktioniert das?
Ja, er hat eine ganze Menge. Im Augenblick 7.000 von ihm schwirren da oben rum. Im Endausbaustadium in 2 Jahren sollen es etwa 12.000 werden. Also Sie sehen, das ist eine ganze Menge. Ja, die kreisen sehr viel und das Problem ist, dass die dann eben von Weltraumschrott getroffen werden können oder mit anderen Satelliten kollidieren können und deswegen fliegen seine Satelliten etwa 3-mal pro Tag Ausweichmanöver. So macht man das heute, damit die eben heile bleiben. Aber das ist kein Problem, das lässt sich heute technisch machen. Was ich sagen will, da gibt es jede Menge Satelliten, 7.000. Damit macht er internationale Kommunikation. Er hat mehr als 3 Millionen Käufer, also Leute, die sich da einkaufen. Er macht pro Woche $200 Millionen Umsatz, nur mit diesen Satellitenkommunikation. Er macht übrigens $100 Millionen Umsatz mit seiner Rakete, macht zusammen schon mal 300 Millionen und dann noch mal ein bisschen Tesla. Tesla ist im Augenblick für ihn Nebengeschäft, auch noch mal 100 Millionen, hat er also allein aus diesen Bereichen 400 Millionen pro Woche. Und damit
aber muss er auch noch Steuern zahlen, würde jetzt der typische deutsche Mann sagen. Ja, aber da gehen ja auch noch Steuern weg.
Ja.
Und der ist ja im Höchststeuersatz.
Das ist richtig, aber der Höchststeuersatz wird immer 25% und nicht überhaupt.
Ach nein, dann ziehen wir zwei doch jetzt mal sofort nach Amerika.
So werden wir das machen.
Würden Sie noch mal fliegen?
Sofort. Haben Sie einen Sitz? Haben Sie ein Ticket?
Ja, ich
mache sofort. Nee, wirklich, das meine ich im Ernst. Schauen Sie mal. Der erste Amerikaner im Weltraum, John Glenn, flog im Jahre 1963, ne? Erster Astronaut, der Amerikaner im Weltraum. Der ist mit 77 Jahren nochmal im Shuttle geflogen. Ja, 77. Was sagt Ihnen das? Nun, das bedeutet nichts anderes. Alter spielt keine Rolle. Und das ist wirklich so. Alter spielt keine Rolle. Das einzig Entscheidende ist, wollen Sie das? Und wie groß ist Ihr Portemonnaie?
Und könnten Sie denn heute noch, würden Sie sagen, jetzt weiß ich noch so viel mehr, weil ich als Physiker in den letzten 30 Jahren noch mehr gereift bin. Ich könnte heute noch ganz andere Sachen rausfinden als damals.
Ja, genau so ist es. Und ja, ich würde mich riesig darüber freuen, wenn das nochmal gehen würde. Und ich freue mich auf den Weltraumtourismus. Vielleicht sind wir bei einem anderen Thema. Denn durch den Weltraumtourismus werden die Preise fallen. Und zwar richtig purzeln. Ich meine nicht so um 10-20%, sondern um Faktor 2, 3 bis 10. Also was heute vielleicht ein paar hunderttausend kostet, ist in ein paar Jahren vielleicht nur noch 20, 30, 40.000. Und denken Sie daran, das macht man nur einmal im Leben, so eine Weltraummission als Tourist, ne? Das machen Sie nicht einmal im Jahr. Und deswegen glaube ich, wird das eine dicke Sache werden.
Ja, das glaube ich auch. Und es gibt so viele Leute, die sich das sofort leisten wollen würden. Ja. Jetzt ist ja gerade die Frau von Herrn Bezos, Lauren Sanchez, eine wunderschöne Frau. Die sah eher aus, als wäre die aus dem Weltraum bei uns gelandet, weil die sehen ja beide aus wie so Cyborgs. Er ja inzwischen auch.
Ja, genau.
Ich dachte, die hat er von da oben irgendwo. Die kommt eh aus dem Weltraum, finde ich. So sieht sie zumindest
so
aus.
So sieht sie aus. Ja. Die Lippen sind noch dicker geworden. Ja.
Irgendwas hat das mit der Schwerkraft und dem Vakuum zu tun.
Ja.
Die hat, ich finde, die sieht auch so ein bisschen aus, als würde ihr Blut kochen, finde ich. Die war ja nicht lang, oder? Wie lang waren die denn da oben? Die waren wahrscheinlich diese berühmten 10 Minuten, oder?
Nee, das Ganze hat nur 15 Minuten gedauert. Und die Zeit in der Schwerelosigkeit, also der Entscheidende, war nur 5 Minuten. Also insofern war das jetzt nicht das. Das liegt daran, weil sie ja nicht in den Erdorbit flogen, also um die Erde, sondern so ein Hopser, sage ich immer. Also einmal nur an den Weltraum kratzen und dann gleich wieder zurück. Das ist eigentlich, ja, sie waren formal gesehen über 100 Kilometer Höhe und dort beginnt der Weltraum. Also kriegen sie ein Zertifikat, da steht drin, sie waren im Weltraum. Aber eigentlich ist es kein Raum.
Haben Sie das auch gekriegt? Also kriegt man irgendwas, weil ich meine, Sie gehören ja zu einer sehr, ich glaube, es gibt in wenigen Bereichen eine nur so kleine Gruppe an Leuten, wie die, der Sie angehören. Was kriegt man denn, eine Medaille, einen Kugelschreiber?
Die NASA Space Flight Medal. Könnte ich Ihnen jetzt zeigen, würde ich Ihnen jetzt vor die Nase halten. Das ist also das Abzeichen aller bei der NASA geflogenen Astronauten. Sehr schön, haben nur sehr wenige Leute. Im Augenblick sind, glaube ich, 580 Leute geflogen, davon aber auch ein großer Teil Russen. Also ungefähr die Hälfte hat diese Space Flight Medal. Das kriegt man da als Zeichen dafür, dass man wirklich einer der wenigen Astronauten ist.
Macht es Ihnen manchmal Angst, ich meine, es ist 30 Jahre her. Ich könnte mir vorstellen, dass Quantensprünge in ihrer Technologie jedes Jahr stattfinden. Mhm. Rückblickend macht es Ihnen etwas Angst, mit welcher einfachen, sage ich mal, in Anführungsstrichen, Technologie man damals unterwegs war?
Die Zuverlässigkeit war damals sehr, sehr groß. Und nicht wie heute am Rechner, wo Sie alle paar Tage neu starten müssen, Reboot machen, weil irgendwas nicht funktioniert. Also ich würde lieber mit nochmal so einem alten Ding fliegen, da haben wir den alten Shuttle, als mit irgendeinem Smartphone, was dann irgendwo in so einem Ding reingebaut wurde. Das würde ich auf keinen Fall machen. Also man muss immer darauf achten, wer hat so ein Ding gebaut und kann ich dem vertrauen?
Werden wir irgendwann im Weltraum leben können? Also es ist ja wirklich, glaube ich, der große, große Plan auch von Elon Musk, mhm, dass wir irgendwo eine Station da aufbauen und im Prinzip ein, mhm, ja, ein alternatives Leben, einen alternativen, mhm, Lebensraum uns erarbeiten und da.
Ich stelle Ihnen mal eine Rückfrage. Würden Sie das wollen?
Nein. Ich möchte sowieso nicht. Gar nirgendwo. Ich möchte noch nicht mal. Ich will eigentlich noch nicht mal nach Asien fliegen. Ich bin total happy hier.
Ich will nach Hause, ja.
Ich will eigentlich am allerliebsten schnell nach Hause.
Also und das für mich ist aber Ihre Antwort trifft eigentlich die Sache, gell? Warum soll ich auf dem Mond, wo es keine Atmosphäre gibt, warum soll ich da wohnen wollen? Und man kann da auch keine Atmosphäre installieren. Da müsste man den ganzen Tag nur mit Raumanzügen rumlaufen und vielleicht ohne Raumanzug nur in einer ganz kleinen Bude. Will ich das wollen, Leben lang? Nee, das will doch kein Mensch. Also lautet die Antwort, ja, wir bauen solche Mondstationen, vielleicht auch Marsstationen, aber nicht, um dort zu leben, sondern um dort zu arbeiten, was zu machen, Erkenntnis gewinnen, Wissenschaft, ja, aber nicht um dort zu leben.
Okay, das beruhigt mich irgendwie. Und Sie bleiben jetzt bitte auch hier, weil ich möchte unbedingt nochmal mit Ihnen sprechen, sobald es geht. Es war so spannend. Endlich hatten wir mal Zeit.
Ja, das heißt, wir machen einen zweiten Talk oder wie machen wir das? Oder bleiben wir jetzt noch zusammen und die Zuhörer werfen raus?
Wir werfen jetzt alle raus.
Genau. Jetzt kommen die richtigen Themen.
Jetzt. Nein, also ich habe jetzt endlich mal das Gefühl, dass ich wirklich alle Fragen stellen konnte, weil immer, wenn ich Sie getroffen habe, hatten wir eben nur kurz Zeit.
Ja, sowas,
und jetzt konnte ich endlich mal alles abfragen. Ja. Ich weiß, dass Sie ja, man kann Sie auf YouTube sehen, man kann Sie demnächst bei der Welt sehen mit dem Format
so
Spacetime.
Das, ja. So
das heißt, da werden eigentlich auch die Sachen erklärt, könnte ich mir vorstellen, die natürlich der normale Mensch gerne verstehen möchte, oder?
Es geht eher mehr um technische Fragen. Also wir machen gerade neue Sendungen, also schwarzes Loch. Wie funktioniert ein schwarzes Loch? Warum ist ein schwarzes Loch schwarz? Ja, was fällt da eigentlich rein? Was passiert, wenn man als Mensch da reinfällt? Das sind die Themen. Also geht schon ein bisschen was anderes.
Mensch in ein schwarzes Loch fallen?
Aber natürlich können Sie.
Wie groß ist denn so ein schwarzes Loch? Passe ich da rein?
Klar. Hat einen Durchmesser von 15 Kilometer, da passen Sie mir gut rein.
Okay, das kriege ich hin. Wenn ich das lang genug vorher weiß, kriege ich das hin.
Genau. Vor allen Dingen, wenn Sie da reinfallen, dadurch wird das schwarze Loch noch mal ein bisschen größer. Ne?
Weil das kenne ich allerdings schon.
Aber dem schwarzen Loch ist das sowas von shit egal.
Ja, und das finde ich nämlich nicht so nett. Weil wenn ich schon irgendwo reinfalle, dann will ich, dass das Loch sich auch ein bisschen um mich kümmert. Ich finde es so wunderbar, mit Ihnen zu reden. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ja, das war Professor Ulrich Walter im besten, tollsten Gespräch, was ich mir nur vorstellen kann. Unsere Redaktion ist verliebt. Wir wollen nie wieder mit Prominenten sprechen. Wir reden jetzt nur noch mit Ihnen.
Professoren, ja, genau.
Ja, ganz genau. Vielen Dank.
Gut, also tschüss.
Professor Ulrich Walter, ein Name, den man sich merken sollte. Mhm. Und ich finde, der könnte ruhig mal öfter kommen. Weil ich hatte das Gefühl, da gibt's noch ein paar Geschichten, die wir nicht gehört haben.
Aber jetzt hast du auch ein bisschen mehr Bock auf vielleicht doch noch mal eine Astronautin-Karriere.
Ich bin ja noch jung, Clemens.
Oder?
Ja, es ist alles noch möglich.
Alles möglich.
Aber nächste Woche mache ich trotzdem erstmal eine neue Folge. Da habe ich ja genug zu tun. Bis dann. Tschüss.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. Barbaradio.de.